Deutschlandfunk Nova war Update mit Ilka Knigge.
Israel hat die Grenze zum Gazastreifen praktisch abgeriegelt, Panzer und Artillerie aufgezogen. Es sieht alles nach einer Bodenoffensive im Gazastreifen aus. Und darauf sollen sich die Israelis vorbereiten, sich Vorräte anlegen. Jenny Havemann lebt in der Nähe von Tel Aviv und kümmert sich um Menschen, die aus der Grenzregion zu Gaza geflohen sind.
Also ich habe heute zum Beispiel auch Sachen eben für die Familien besorgt und da war schon Wasser war komplett ausverkauft. Mhm. Getränke waren auch fast alle ausverkauft.
Sie erzählt uns, wie die Israelis mit der Lage gerade umgehen. Wir schauen uns in diesem Update-Podcast aber auch an, was eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen für die Region bedeuten könnte. Und wir haben uns heute gefragt, warum bitte werden die Fußball-Europameisterschaften der Männer in den nächsten Jahren immer in mehr als einem Land ausgetragen? 2028 in Großbritannien und Irland und 2032 in Italien und der Türkei. Das hier sagt Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion.
Eigentlich wollten es die Türken alleine machen und die Italiener auch alleine machen. Und das kommt jetzt nur daher, dass man sozusagen endlich auf türkischer Seite mal den Zuschlag bekommen wollte und kann so damit sicher gehen mit Italien zusammen. Es gab keinen Gegenkandidaten, deswegen hat man es geschafft.
Auch das eins unserer Themen im frischen Update-Podcast vom 10. Oktober. Ilka Knigge ist mein Name. Ich wünsche euch eine gute halbe Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
Israel meldet über 900 Tote, das Gesundheitsministerium in Gaza 765. Das ist die bisherige traurige Bilanz der Angriffe der Hamas auf Israel und der israelischen Gegenschläge. Die Kontrolle über den Grenzzaun zum Gazastreifen hat das israelische Militär laut eigenen Angaben mittlerweile zurück. Gleichzeitig gibt es immer mehr Anzeichen für eine groß angelegte israelische Bodenoffensive. Und mittendrin sind Menschen wie Jenny Havemann. Sie ist Bloggerin, Unternehmerin und Gründerin des German-Israeli Innovation Network. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern in der Nähe von Tel Aviv und sie versucht, Israelis, die aus der Grenzregion nahe Gaza flüchten mussten oder evakuiert worden sind, zu helfen. Jenny, wie geht's dir heute?
Ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist einfach wie so ein Feuerwerk an verschiedenen Gefühlen. Ich versuche mich ja seit Tagen irgendwie abzulenken. Am Anfang war natürlich die ersten ein, zwei Tage war kompletter irgendwie Schockzustand. Angst auch, nicht nur bei mir, bei ganz, ganz vielen Menschen, auch einfach Betroffenheit, wenn man von Bekannten, Freunden hört, dass ihre Verwandten umgebracht wurden, verschleppt wurden, wie auch immer. Und es ist alles sehr, sehr schrecklich und auch so eine Ungewissheit, was jetzt sein wird, also wie lange das dauert, was passieren wird. Wird es schlimmer? Wird es besser? Wie viele sind tatsächlich betroffen? Wie viele Menschen sind gestorben? Die Zahl steigt ja auch ständig. Ich bin heute eigentlich ganz glücklich, weil ich gestern und heute einige Familien versorgen konnte, die aus dem Süden evakuiert wurden. Genau.
Deiner Instagram-Story kann man das ja verfolgen. Du hast in den letzten Tagen Einkaufswagen voll mit Hilfsgütern geladen für israelische Familien, die eben ihre Heimat im Süden verlassen mussten und in Kibbuzen nahe Tel Aviv untergekommen sind. Wie bist du das denn angegangen? Bist du einfach losgefahren, hast alles gekauft, wovon du dachtest, sowas brauchen jetzt die Leute?
Also es wurden in allen verschiedenen WhatsApp-Gruppen, wo man ist, wurden eben Listen geschickt. Und ich habe einfach gedacht, so okay, wenn meine Follower jetzt irgendwie auch mithelfen wollen, dann sammle ich einfach sozusagen alles zusammen, unser Geld und gehe einfach genau das einkaufen, was die Familien brauchen. Ich habe Freunde, Bekannte angerufen, die wissen, wo es Orte gibt, wo Familien untergebracht sind. Da habe ich angerufen, habe dann mit der Person, die das koordiniert, gesprochen, habe gesagt, was braucht ihr konkret und habe das eben so eingekauft.
Es ist ja Stand jetzt eine Bodenoffensive im Gazastreifen durch das israelische Militär wahrscheinlich. Das Militär hat betont, die Menschen sollten sich mit Lebensmitteln, Medikamenten und so weiter eindecken für mindestens 72 Stunden. Wie äußert sich das denn? Ja. Siehst du dann leere Supermarktregale auch nahe Tel Aviv, wo du jetzt bist?
Ja, also ich habe heute zum Beispiel auch Sachen eben für die Familien besorgt und da war schon Wasser war komplett ausverkauft, Getränke waren auch fast alle ausverkauft, also die Menschen versuchen sich natürlich selbst Sachen einzukaufen. Gestern schon, bevor diese Meldung kam, waren schon sehr, sehr viele Sachen leer gekauft, die vermutlich sozusagen für die Spende Menschen eingekauft haben, weil es war schon in den letzten Tagen war schon quasi halb leer alles.
Du selbst hast gesagt, wenn ich das richtig gesehen habe, dass du auch Lebensmittel und Wasser, Getränke kaufst und die in deinem Bunkerraum unterbringst. Viele in Israel haben ja solche Bunkerzimmer. Beschreib uns doch bitte mal, wie sowas aussieht.
Also die meisten neueren Häuser haben alle ein Bunkerzimmer in der Wohnung drin. Das sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Zimmer. Also unser Großer, unser Elfjähriger wohnt in diesem Zimmer. Das ist sein Zimmer. Mhm. Das Einzige, woran man eben merkt, das ist halt, dass wenn man irgendwie ein Bild an die Wand hängen will, dass es dann schwieriger wird, weil das eben Bunkerwände sind mit dem Bohren und mit dem Hämmern. Es hat hinter dem Fenster, gibt es so ein Eisenfenster, was man dann zumacht, wenn die Sirene losgeht. Mhm. Und es hat eben eine Bunkertür, so eine dicke Stahltür, die man auch verriegeln kann. Genau, und die Häuser, wo es in den Wohnungen kein Bunkerzimmer gibt, die haben unten im Keller ja so einen großen Bunkerraum, wo dann die Menschen sich dann verstecken aus dem Haus.
300.000 Reservistinnen und Reservisten hat das israelische Militär ja einberufen, auch wohl wegen der geplanten Bodenoffensive. Ich nehme an, das betrifft auch Menschen in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Wie wird denn das diskutiert im Land?
Da gibt es gar keine Diskussion drum, weil in Israel das einfach dazugehört. Fast alle Menschen haben gedient, Männer, Frauen. Und es gab so viele Kriege, dass es einfach gehört sozusagen zur Realität der Israelis einfach dazu. Und ganz viele Freundinnen, die bleiben halt mit den Kindern zu Hause, arbeiten natürlich weiter und ihre Männer mussten dann loskämpfen. Das ist auf jeden Fall in unserem Umfeld ganz, ganz viel.
In Israel haben nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas viele Menschen gerade nahe der Grenze zum Gazastreifen ihr Zuhause verlassen. Jenny Havemann lebt selbst nahe Tel Aviv und hilft mit, die Menschen zu versorgen. Sie ist Bloggerin, Unternehmerin und Gründerin des German Israeli Innovation Network und sie hat uns ihre Eindrücke geschildert. Danke dir.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
4 Tage ist es jetzt her, dass die radikal-islamische Hamas Israel überfallen hat. Mittlerweile hat das israelische Militär die Kontrolle über die Grenze zu Gaza und die angegriffenen Orte im Süden wieder. Und an dieser Grenze deutet gerade vieles auf eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen hin. Israel hat Panzer aufgezogen, Artillerie und noch mal mehr Reservisten eingezogen. Julio Segador beobachtet für uns die Lage vor Ort. Was verspricht sich Israel von so einer Bodenoffensive?
Ja, das ist die Frage, die wir uns auch stellen. Also es verspricht sich natürlich, und damit wird ja hier auch in Israel argumentiert, dass sie möglicherweise versuchen möchte, dadurch die Geiseln zu befreien. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig, wenn man die Verhältnisse in Gaza kennt. Das ist das eine. Das zweite Ziel ist natürlich, und das hat Benjamin Netanyahu, der Premierminister, ganz klar gesagt, man will die Hamas auslöschen. Auch das, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Ziel, weil wir wissen von Terroristen, dass die sich dann oft in andere Länder verziehen. Und die große Frage, die offen ist, Israel ist ja militärisch absolut überlegen. Also sie werden dann über so eine Bodenoffensive den Gazastreifen sicherlich besetzen. Was passiert dann? Das ist die ganz große Frage. Der Gazastreifen war schon über viele, viele Jahre nach dem Sechstagekrieg 1967 besetzt. Nach den Oslo-Verträgen, nach der Einigung mit den Palästinensern gingen sie dann raus, waren eigentlich froh, dass sie aus Gaza draußen waren. Und jetzt sind sie wieder drin. Und was dann wird? Also diese Fragen, die stellt sich keiner. Ich glaube, das sind auch Dinge, die möglicherweise erst danach, Fragen, die danach gestellt werden. Jetzt geht es darum, wirklich die Geiseln zu befreien und vor allem gegen die Hamas vorzugehen.
Die 22-jährige Deutsch-Israelin Shani Luk, die von der Hamas entführt worden sein soll, ist ja laut ihrer Mutter noch am Leben, aber schwer verletzt. Aktuell sollen noch etwa 150 israelische Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Ich habe mich gefragt, die sollen befreit werden bei dieser Bodenoffensive, aber gefährdet die so ein Eingreifen nicht noch mehr? Weil wir haben auch ja Meldungen gehört darüber, dass sie als menschliche Schutzschilde benutzt werden können.
Absolut, absolut. Und ich bin mir sehr, sehr sicher aus den Statements, die wir eigentlich seit Samstag, auch Hintergrundstatements, die wir bekommen haben in Gesprächen, in Hintergrundgesprächen, dass die Truppen, glaube ich, darauf wenig Rücksicht nehmen werden. Also ich bin wirklich sehr, sehr pessimistisch, was das Leben der Geiseln anbelangt. Es werden sicherlich einige gerettet werden. Was Shani Luk anbelangt, die Deutsch-Israelin, die du eben genannt hast, die liegt ja in einem Krankenhaus, jetzt mit wohl schweren Kopfverletzungen. Ich habe am Samstag noch das Video, nee, am Sonntag war es, am Sonntag, einen Tag später, habe ich über die Familie, über einen Bekannten, den ich wiederum kenne, ein Video bekommen, eben von Shani Luk, habe sie gesehen, wie sie auf einem Pickup in Gazastreifen rumgefahren worden ist, und das sah wirklich nicht gut aus. Also ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich sehr, sehr schwer verletzt ist, und die Mutter hat ja auch jetzt, glaube ich, eine Petition an Außenministerin Annalena Baerbock geschickt, man möge doch alles in Bewegung setzen, um Shani Luk zu retten. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Und die Israelis, wie gesagt, für die ist es zwar nach außen hin sozusagen der erste Grund, jetzt reinzugehen in den Gazastreifen, aber eigentlich geht es darum, die Hamas für immer und ewig auszulöschen.
Und wenn sie reingehen in den Gazastreifen, dann wartet da ja nicht nur Hamas, sondern über 2 Millionen Menschen, auch Zivilistinnen und Zivilisten auf engstem Raum. Was würde für die denn ein Einmarsch der israelischen Armee bedeuten?
Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil man nicht weiß, wie dann auch die militärischen, die Truppen sich auch verhalten. Wir haben ja eine unglaubliche Grausamkeit gesehen jetzt bei den Terroristen, den Hamas-Terroristen, die nach Israel rübergekommen sind. Immer wieder wird hier von Rache gesprochen. Ja, Rache ist kein guter Begleiter und kein guter Ratgeber, das wissen wir. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl die Soldaten reingehen werden, was das für die Zivilbevölkerung heißt. Die ist wirklich seit vielen, vielen Jahren auch durch dieses totalitäre System der Hamas leid geplagt. Und die müssen jetzt ausbaden, was diese Terroristen sich ausgedacht haben, was die umgesetzt haben am Samstag mit diesem Massaker. Und mir tut es wirklich leid für die Zivilbevölkerung. Ich bin sehr, sehr häufig in Gaza gewesen, und es sind unglaublich nette Menschen, sehr, sehr freundliche, sehr hilfsbereite Menschen, die man da trifft. Das ist ja nicht alles Hamas, und um die tut es mir wirklich leid.
Julio Segador beobachtet für uns die Lage im Nahen Osten und hat uns berichtet, wie wahrscheinlich eine Bodenoffensive Israels im Gazastreifen ist und was die dann auslösen könnte. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerade noch einen Urlaub bezahlt, ein neues Sofa gekauft und dann ist ja auch schon wieder Miete fällig. Da kann das Konto schon mal ins Minus rutschen. Kein Problem, gibt ja den Dispo. Damit lassen sich weiter Rechnungen begleichen, obwohl eigentlich überhaupt kein Geld mehr drauf ist auf unserem Konto. Hilft einem dann schnell, kann aber langfristig richtig teuer werden wegen der Dispo-Zinsen. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team, die sind schon lange ziemlich hoch, aber jetzt gerade steigen sie nochmal deutlich an. Warum ist das so?
Das hängt in erster Linie mit dem Leitzins der Europäischen Zentralbank zusammen. Die EZB hatte den zuletzt nämlich nochmal angehoben, um die Inflation zu bremsen. Und für die Banken bedeutet das, wie für uns auch, dass es teurer wird, sich Geld zu leihen. Und einige Banken legen den Dispo-Zins sehr sehr, sehr hoch. Und Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sagt, dass die Banken das aus einem Grund machen, der gar nicht mal so überraschend ist.
Weil die Banken Geld verdienen damit, und zwar gutes Geld, denn untereinander können sich das Geld für pro Tag sozusagen pro 3% etwa leihen. Und wenn dann ein Dispo 12% kostet, dann ist da eine ordentliche Gewinnmarge drin.
Und wie die jeweiligen Banken die Höhe ihrer Dispozinsen festlegen, das ist geheim. Da bleibt es bei so nebulösen Begründungen wie zum Beispiel Risikoabsicherungen.
Mach doch bitte die Dimensionen bei den aktuellen Dispozinsen für uns noch ein bisschen greifbarer.
Also im Schnitt zahlst du gerade so 12% auf das Dispo-Geld. Das ist etwa 2% mehr als noch vor einem Jahr. Und mit einem Online-Dispo-Zinsrechner gerechnet bedeutet das, wenn du dein Konto um 500 € überziehst und einen Monat brauchst, um das Geld deiner Bank zurückzuzahlen, dann musst du nochmal 5 € oben drauflegen. Und es klingt vielleicht nach wenig, aber das kann sich schnell summieren. Und 12% ist der Durchschnitt. Es gibt auch Banken, die um die 16% verlangen. Das sollte man echt mal bei der eigenen Bank abchecken, falls die Möglichkeit besteht, dass man ins Dispo rutscht.
Wie finde ich denn heraus, ob die Dispozinsen bei meiner Bank zu hoch sind?
Das ist ein bisschen tricky. Also man kann das einfach beim Eröffnen eines neuen Kontos in seinem Vertrag nachlesen, aber das tut natürlich fast niemand, weil ja wahrscheinlich keiner von vornherein die Absicht hat, sein Konto zu überziehen. Laut dem Finanzexperten von der Verbraucherzentrale sollte man das aber trotzdem mal in den Blick nehmen. Zur Orientierung nochmal, im Schnitt liegen die Dispozinsen aktuell bei 12%. Mhm. Und die Verbraucherverbände, die kritisieren diese hohen Zinsen auch schon lange und fordern einen Zinsdeckel. Das begründen sie damit, dass Menschen über diesen Dispozins da in eine Abwärtsspirale gelangen könnten und Schulden anhäufen, aus denen sie dann nicht mehr so einfach rauskommen.
Manchmal lässt sich das ja auch nicht verhindern, dass man mal eben ins Minus rutscht und damit ins Dispo. Was macht man denn dann am besten?
Da ist erstmal wichtig zu wissen, du bekommst keine Nachricht darüber. Also du musst in den meisten Fällen einfach dein Konto selbst im Blick haben. Und dann rät Nils Nauhauser zum Ruhigbleiben und Alternativen suchen.
Wenn das nur für ein paar Tage ist oder ein, zwei Wochen, dann okay, dann beißt man vielleicht einen sauren Apfel, zahlt die hohen Zinsen. Aber wenn es da keinen klaren Plan und keine Aussicht gibt, da schnell rauszukommen, dann wäre mein Rat, sich zu informieren über Alternativen, Abruf, Rahmenkredite und dann umzuschulden. Aber wohlgemerkt, wenn man sich über die Alternativen informiert, bitte aufpassen, die Banken, wenn man da in die Filiale geht, das sind alles nur Verkaufsgespräche. Die wollen einem vielleicht noch eine Restschuldversicherung, einen Ratenkredit aufschwatzen. Da muss man aufpassen.
Da lieber nach einem unabhängigen Berater oder einer Beraterin suchen, vielleicht auch eine Schuldnerinnenberatung. Und am Ende bleibt der Grundsatz, wenn es sich vermeiden lässt, dann einfach gar nicht erst ins Dispo rutschen.
Die Dispozinsen, die steigen gerade nochmal stark an. Warum das so ist und wie ihr damit umgehen könnt, darüber habe ich gesprochen mit Justus Wolters aus dem Nova-Team. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Boah, da kickt gerade aber mein ADHS wieder. Oder, oh, ich bin heute voll Depri. Solche Aussagen, die sagen manche von uns einfach mal so schnell daher. Aber es geht hier ja um ernstzunehmende Krankheiten und es gibt wirklich auch einen Unterschied zwischen mal ein bisschen traurig sein und einer Depression oder zwischen ein bisschen unkonzentriert sein und ADHS haben. Trotzdem labeln sich manche immer wieder mal damit, auch weil es bei TikTok und Instagram immer so Videos mit Selbsttests gibt. Und dann denken wir vielleicht plötzlich echt, oh, das trifft ja alles auf mich zu. Ich habe bestimmt ADHS. Solche Selbsttests, die bekommen ziemlich schnell hunderttausende Klicks. Und heute, am Tag der psychischen Gesundheit, hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann mal mit diesem Phänomen beschäftigt.
Hast du ADHS? Wenn du 5 Finger senkst, solltest du mal zum Arzt. Lass uns anfangen. Nimm einen Finger runter, wenn du alles zur Hälfte offen lässt, wie Türen, Schränke und Schubladen. Nimm einen Finger runter, wenn du dich jemals auf eine Aufgabe zu sehr fokussiert hast, dass du die Zeit vergessen hast.
Ja, wer so auf TikTok unterwegs ist, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mal so ein Video gesehen. Es gibt etliche Videos, die einem dabei helfen sollen zu erkennen, habe ich vielleicht eine Depression oder ADHS oder eine sonstige psychische Erkrankung. Es gibt solche Videos, die schon auf den ersten Blick weniger seriös wirken, aber es gibt auch Videos von ausgebildeten PsychologInnen und TherapeutInnen.
Leidest du seit mehr als 2 Wochen unter gedrückter Stimmung, unter Interessenlosigkeit und oder Freudlosigkeit auch bei sonst angenehmen Ereignissen, unter Schwunglosigkeit?
Gerade die wirklichen ExpertInnen erkennt man daran, dass sie explizit davon abraten, sich selbst zu diagnostizieren. So wie bei dem Beispiel von gerade von Ramya Gottschalk. Mit ihr haben wir vor einiger Zeit im Deutschlandfunk Nova ab 21 Podcast gesprochen. Und auch da hat sie schon gesagt:
Ganz wichtig, gerade wenn es um eine psychische Diagnose geht, es ist individuell unterschiedlich. Es gibt verschiedene Symptome, die dann zu einem Syndrom führen. Und das kann immer nur ein Arzt oder ein Psychotherapeut diagnostizieren. Und deswegen ist es mir wichtig, dass es zu keinen Selbstdiagnosen kommt, weil es sind ja behandlungsrelevante Erkrankungen.
Trotzdem können solche Videos dabei helfen, dass wir erkennen, ob wir vielleicht wirklich Hilfe brauchen. Und das sagt auch Stefan Bender. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche an der Uniklinik Köln.
Die Videos können dann sinnvollerweise dafür herhalten, zu sensibilisieren für bestimmte Punkte und darauf aufmerksam zu machen, in welchen Situationen sollte ich mir denn dann fundierten externen Rat nochmal suchen und andere Leute dann wiederum kontaktieren.
Aber er sagt auch bei Infos auf TikTok und so weiter, sollten wir darauf achten, von wem die Infos kommen. Denn es gibt eben auch diese unseriösen Videos. Und auch die werden sehr oft angesehen. Denn wir erkennen uns darin wieder und viele kommentieren ihr Ergebnis. Außerdem laden die Videos einfach dazu ein, dass wir ein Duett damit machen, was dann natürlich auch wieder andere Leute sehen und was gut für den Algorithmus ist. Das Video vom Anfang, diese Finger-runter-Challenge, ist nicht mal eine Woche alt, hat aber 2000 Kommentare und über 150.000 Views. Auch Ramya Gottschalk merkt, dass gerade solche Videos über Symptome immer sehr häufig angesehen und auch häufig kommentiert werden.
Also ein Beispiel, wenn ich typische Symptome einer Depression aufzähle, dann schreien viele hier. Aber das ist dieser Wiedererkennungseffekt. Man hat dann, ich nenne mal typische Symptome, Antriebslosigkeit, Interessenverlust und Selbstzweifel zum Beispiel. Man die drei Sachen bei sich wiedererkennt und dann denkt, oh, ja, passt ja, dann habe ich eine Depression. Die drei Sachen allein reichen nicht, um eine Depression diagnostiziert zu bekommen. Und das ist dann schon gefährlich.
Stefan Bender von der Uni Köln kennt das auch aus seiner alltäglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Insofern gibt es natürlich auch Jugendliche, die sich dann eine Diagnose suchen, mit identifizieren und darüber dann wieder ihre Persönlichkeit stabilisieren, was dann, wenn es in eine pathologische Richtung führt, natürlich nicht günstig für die weitere Entwicklung ist.
Jetzt könnte man ja denken, ja gut, dann denke ich halt, ich bin zum Beispiel Autist, obwohl das nicht stimmt. Aber was ist so schlimm daran? Stefan Bender sagt aber, so eine Selbstdiagnose kann auch dazu führen, dass wir uns dann selbst in manchen Dingen einschränken.
Solche Einschätzungen, ob ich jetzt Dinge verstehe und sage, ich bin halt Autist, deswegen kann ich bestimmte Dinge nicht und versuche sie auch gar nicht zu lösen, oder ob ich Dinge trainiere und versuche, die mir anzueignen. Solche Diagnosen sind eben Weichensteller, die dann auch die Folgeschritte mit bedingen. Und wenn ich da in eine falsche Richtung gehe, dann hat das längerfristig größere Auswirkungen.
Deshalb sagt auch er ganz klar, eine Diagnose können nur ÄrztInnen und TherapeutInnen geben. Also zusammengefasst, Videos und Selbsttests zu zum Beispiel Depressionen, ADHS oder Autismus müssen nicht immer schlecht sein. Und wenn wir uns in so einem Video wiedererkennen und es von einem seriösen Account kommt, dann kann es uns dabei helfen, uns psychologische Hilfe zu suchen. Aber uns auf so ein Video und unsere Selbstdiagnose zu verlassen, ist keine gute Idee.
Das sagt Jan Dahlmann aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Und wenn ihr gerade akut Probleme habt, dann könnt ihr euch zum Beispiel anonym bei der Telefonseelsorge melden, per Telefon unter 0800 111 0111 oder auch per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Teilen ist ja immer schön, ob Liebe, Spaß, was auch immer. Warum also nicht auch Welt- und Europameisterschaften? Die WM 2030 der Männer wird in 6 Ländern auf 3 Kontinenten gespielt. Das ist ja seit letzter Woche schon klar. Und heute hat die UEFA beschlossen, wo 2028 und 2032 die Fußball-Europameisterschaften der Männer stattfinden sollen. Und wieder sind da in jedem Jahr mehrere Gastgeberländer dabei. Wir haben uns gefragt, woran liegt das? Ist es für ein Land mittlerweile zu teuer, ein solches Turnier alleine auszutragen? Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion kann es uns sagen. Matthias, 2028 EM in Großbritannien und Irland, 2032 dann in Italien und der Türkei. Warum bewerben sich viele Länder jetzt gemeinsam?
Na, ich würde mal sagen, der Schlüssel dazu liegt in der Türkei. Die Türkei versucht seit vielen, 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 vielen Jahren eine Europameisterschaft zu bekommen, ist jetzt 5-mal schon gescheitert, ist auch mit Olympia schon gescheitert. Bis jetzt haben sie noch nie sich irgendwie erfolgreich beworben. Und jetzt sind 2 Europameisterschaften quasi ausgeschrieben gewesen, nämlich 28 und 32. Und für beide Turniere hat sich die Türkei beworben. Für 2028 dann Großbritannien und Irland zusammen als Gegenbewerbung und 2032 Italien als Gegenbewerbung. Und dann hat man schon wieder festgestellt auf türkischer Seite, das könnte schon wieder schwierig werden, und hat deswegen einen Deal gemacht und hat mit Italien gemeinsam sich dann für 2032 beworben. Sonst wäre das nicht so gewesen. Eigentlich wollten es die Türken alleine machen und die Italiener auch alleine machen. Und das kommt jetzt nur daher, dass man sozusagen endlich auf türkischer Seite mal den Zuschlag bekommen wollte und kann so damit sicher gehen mit Italien zusammen. Es gab keinen Gegenkandidaten, deswegen hat man es geschafft.
Warum bekommt die Türkei denn so eine Meisterschaft alleine nicht ab?
Ja, das hat natürlich viele Gründe, ne? Man muss ja Mehrheiten schaffen unter den Mitgliedern des Exekutivkomitees in der UEFA. Das hat politische Gründe, das hat auch sportliche Gründe manchmal. Es geht ja auch darum, wie die Infrastruktur ist, dass man eine genügend große Zahl an großen Stadien bereitstellen kann. Das hat verschiedenste Gründe, warum das in den letzten Malen nicht geklappt hat. 2024 beispielsweise hat man ja auch gegen Deutschland verloren, mhm, in der Bewerbung. Und jetzt geht man auf Nummer sicher mit Italien zusammen. 2032 wird es dann auch funktionieren.
Nächstes Jahr ist die EM in Deutschland, hast du gerade schon gesagt. Hätten wir uns die auch besser geteilt? Ich meine, die Stadt Berlin spricht ja jetzt schon davon, dass da die Ausgaben enorm gestiegen sind. Ist ja teuer sowas.
Ja, unter dem Aspekt ist es natürlich immer sinnvoller, sich das zu teilen. Die Frage ist, ob die Kosten dadurch dann so viel weniger werden. Klar, man hat weniger Spiele und weniger Stadien, aber der Gesamtaufwand für so eine Europameisterschaft ist natürlich trotzdem da, auch wenn ich nur Mit- oder Co-Gastgeber bin. Also Deutschland ist groß genug und hat viele große Stadien, dass man das alleine schaffen kann. Italien wird es auch alleine schaffen. Ehrlicherweise wird es auch England alleine schaffen. Aber es ist natürlich auch politisch und gesellschaftlich und auch für sportpolitisch natürlich sehr interessant, dass jetzt Schottland, Wales und Nordirland mit dabei sind und Irland dann direkt auch noch mit, dass man dann Dublin noch mit dabei hat. Also das macht schon Sinn, 2028 auf den zwei Inseln das Turnier auszurichten mit relativ kurzen Entfernungen. Von daher ist das mal gar nicht so, dass man nicht sagen würde, das müssen jetzt 5 Länder unbedingt machen. Das ist ja, Großbritannien ist ja schon eins und das kleine Irland dabei, das ist dann schon okay.
Was kommen denn für Kosten auf ein Land zu, was so eine Europameisterschaft ausrichtet?
Oh, das kann man gar nicht so genau beziffern. Das ist auf jeden Fall im sehr, sehr hohen Bereich. Natürlich gibt es dann auch wieder Einnahmen, die man generiert durch Sponsoring, durch Werbewert natürlich auch, durch die Aufmerksamkeit, Steuereinnahmen und so weiter. Also das ist schon im sehr, sehr hohen Millionen, wenn nicht sogar Milliardenbereich, was man da investieren muss. Das teilt man sich dann auf. Die UEFA trägt einen Teil, der Deutsche Fußballbund im deutschen Fall trägt einen Teil. Auch es kommen Zuschüsse aus der Politik. Die Ausrichterstädte geben was dazu. Das zusammenzurechnen, ist gar nicht so einfach und relativ komplex.
Welche Rolle spielt denn die UEFA dabei? Verdienen die auch mehr, wenn es mehrere Länder sind, die so ein Turnier austragen zusammen?
Naja, dadurch hat man natürlich auch mehr Märkte sozusagen, wo Sponsoring, Fernsehrechte und so besonders attraktiv sind, weil ja die Gastgeberländer in der Regel auch dabei sind und fest qualifiziert sind. Die UEFA an sich verdient das meiste Geld durch den Verkauf von Fernsehrechten. Also je attraktiver ein Turnier ist, umso mehr Geld können sie damit erlösen. Und man muss sagen, mit der Männer-Europameisterschaft trägt sich die UEFA auch 4 Jahre. Das ist die Haupteinnahmequelle. Da reden wir auch von dreistelligen Millionensummen. Damit muss sich die UEFA dann auch 4 Jahre über Wasser halten sozusagen. Also das ist jetzt nicht unbedingt an die Gastgeberzahl gerichtet. Ich würde sagen, da spricht eher so die Attraktivität des Turniers ist dann Faktor.
Danke, Matthias. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion hat uns erklärt, warum es zum Trend geworden ist, dass sich Länder die Europameisterschaften im Fußball der Männer teilen. 2028 sind Großbritannien und Irland Gastgeber und 32 dann Italien und die Türkei. Das hat die UEFA heute verkündet.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.